So, guten Morgen an diesem wunderbaren Montag, ihr Lieben. Wir sind unterwegs in einer weiteren Geschichte heute. Und zwar habe ich eine wunderbare Gästin zum Thema Gesichter hinter der Story. Heute ist bei uns eine Expertin zum Thema Führungskräfte und Mentaltraining. Und warum das so wichtig ist und warum das wirklich, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist eigentlich Führungskraft ab Stunde null, weil du musst dich zumindest mal selber führen erstmal. Von der Warte freue ich mich sehr auf Expertise von der lieben Karin Tatzmann heute Morgen. Schön, dass du da bist, Karin. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Wir haben den Titel gewählt, sei mutig und finde neue Perspektiven. Ich finde das sehr spannend. Wer selber schon in Führung war oder in Führung ist, wird wissen, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir jeden Tag haben. Aber lass uns vorne beginnen. Also stell dich kurz einmal kurz vor, sag mal, wer du bist, was du machst und genau, wie dein Background so ist.
Ja, vielen Dank, liebe Katrin, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ja, also ich bin systemischer Coach für Unternehmen, Führungskräfte und Teams und helfe also Führungskräften, wie du sagst, auch nicht nur sich selbst zu führen, sondern auch ein ganzes Team oder Unternehmen. Und habe auch eine diplomierte Mentaltrainerausbildung. Das heißt, gerade wenn du Führungskraft bist und Stress hast, dann kenne ich da einige Techniken, wie man sich entspannen kann, wie man Glaubenssätze auflöst, die einen einfach hindern, sich weiterzuentwickeln. Genau. Und zu meiner Geschichte: Ich war lang Führungskraft im Gesundheitswesen. Also ich komme aus Österreich, genau. Das hört man wahrscheinlich eher an der Sprache. Ja. Und war Führungskraft und im Gesundheitswesen, habe ein Team geleitet und habe dann auch noch ein weiteres Team, einen weiteren Standort leiten dürfen. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ja, als Führungskraft und schwanger zu werden, habe ich gleich einmal gemerkt, das kommt nicht so gut an bei manchen. Und ja, habe dann aber natürlich also unseren Sohn bekommen und bin dann von der Elternkarenz in Bildungskarenz gegangen, weil ich mir gedacht habe, so irgendwie so, ja, also Mama sein erfüllt mich nicht zu 100%. Ich liebe meinen Sohn, aber Erfüllung ist was anderes und ich möchte einfach mich weiterentwickeln und weiterbilden. Und habe mich dann zum systemischen Coach ausbilden lassen. Das haben wir auch ja gemeinsam. Du bist ja auch systemischer Coach. Und genau. Und habe dann aber gewusst, die Bildungskarenz bedeutet aber auch, dass ich aus meinem Unternehmen aussteige und dass keinen Weg zurück mehr gibt. Und da hat es dann eben schon begonnen für mich mit mutig zu sein, weil ich habe einen tollen Job gehabt, toll bezahlt und die Arbeit hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit meinem Team ständig Herausforderungen gehabt. Ja, aber ich habe mich dazu entschlossen, dann nicht mehr zurückzukehren. Und habe dann auch noch diplomierte Mentaltrainerausbildung gemacht, Moderationsausbildung und ja, und bin mittlerweile selbstständig und möchte Führungskräften und Teams dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen und neue Perspektiven zu finden. Genau.
Okay, cool, da waren jetzt viele Sachen drin. Ich würde mal so Stück für Stück nachfragen, okay? Du hast gesagt, in Österreich gibt es Karenz, also das ist das, was in Deutschland Elternzeit ist per se. Die Regelungen sind ganz ähnlich. Es ist nicht so hyper unterschiedlich, aber ein bisschen unterschiedlich ist es schon. Das bedeutet, du hast sozusagen aus der Elternzeit heraus bist du in Bildungsurlaub gegangen, richtig? Und das bedeutet aber auch, dass du wusstest du, als du in Bildungsurlaub gegangen bist, schon, dass du nicht zurückgehen wirst?
Nein, aber wenn du in Bildungsurlaub gehst, Bildungskarenz, dann hast du keinen Kündigungsschutz mehr. Genau. Und damit war klar, damit ist das Dienstverhältnis quasi beendet, ja.
Ah, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, wenn man Bildungsurlaub kann man nur nehmen, wenn man tatsächlich angestellt ist.
Ja, aber das bedeutet nicht, dass du wieder ins Unternehmen zurück kannst.
Ah, okay. Auch gut zu wissen mal. Das sind nämlich genau diese Kleinigkeiten, was auch übrigens niemand erzählt, wie genau man das dann macht. Okay, das heißt Bildungsurlaub, weil das ist in Deutschland durchaus auch eine Option, ne, wenn du halt in Bildungsurlaub gehst. Bei uns ist die Regel, dass wir die Elternzeit verlängern einfach. Also wir haben ja pro Kind 3 Jahre die Möglichkeit, in Elternzeit zu sein. Du hast in der Zeit natürlich kein Elterngeld, aber eben Elternzeit. Das heißt, du bist krankenversichert und kannst halt in der Zeit eigentlich zumindest mal freie Zeit haben, sagen wir so. War das für dich keine Option?
Zu verlängern, meinst du,
Ja.
die Elternkarenz? Nein, weil ich einfach das Gefühl habe, Mama sein füllt mich zu 100% nicht aus, sondern ich möchte was noch machen, genau.
Ja, okay. Also weil viele das miteinander verbinden, ne? Die machen das dann einfach in der Elternzeit.
Ja.
Also und setzen das nicht so. Aber wenn du das klar für dich hattest, ist ja super fein. Jetzt hast du ja im Grunde, also jetzt lass uns kurz einsteigen, okay, wie genau kam das jetzt mit der Business-Idee? Weil das ist natürlich was, wir sind ja gerade mitten in der Card Open Phase für den Kickstart Club. Also wenn ihr mich fragt, was ist das Thema, was ich am meisten im Hintergrund mit den Ladies bespreche, dann ist das die Frage nach der richtigen Idee. Ist das eine Idee, die fühlt sich für mich noch nicht gut an? Ich weiß nicht, ob das alles ist und so weiter. War das für dich immer klar, was du machen willst? Oder an welcher Stelle hast du das mitbekommen, so dass du sagst, okay, das könnte klappen?
Also für mich war das nicht klar, genau. Also als ich in Elternzeit gegangen bin, war klar für mich, ich möchte wieder zurück in den Job. Der macht mir irrsinnig viel Spaß und ich habe da sehr viel aufgebaut mit meinem Team. Für mich, das war nicht klar. Mhm. Aber irgendwann dann so nach 3 bis 6 Monaten, wo ich mir dann entschlossen habe, eine Ausbildung zu machen, wo ich mir gedacht habe, nur weil es jetzt ein sicherer Job ist und möchte ich aber mich trotzdem weiterentwickeln. Aber was kann ich genau machen? Was kann ich? Ich habe wahnsinnig viele Ausbildungen auch schon davor gemacht, ein Studium abgeschlossen und habe auch wahnsinnig viele Ideen in meinem Kopf. Und und habe dann gesagt, so, aber was erfüllt mich wirklich? Was ist so mein Herzenswunsch? Mhm. Und da bin ich dann eben lange in mich gegangen, habe viele Gespräche mit einem Mann geführt, bis ich dann zu einem Entschluss gekommen bin, ich möchte auch Coaching. Und das hat mir damals so geholfen in meiner Führungsrolle. Und jetzt möchte ich mein ganzes Wissen aus meiner fachlichen Expertise natürlich auch, und das möchte ich weitergeben an andere, um sie zu unterstützen, damit sie nicht von vornherein die gleichen Fehler machen, vielleicht wie ich sie gemacht habe. Ja.
Aber das ist total interessant. Das heißt, du hast eigentlich, deine erste Coaching-Erfahrung hast du vorher schon im Angestelltenverhältnis gesammelt. Ne? Das ist eigentlich unter Führungskräften gar nicht so selten. Die haben das, also nur für die jetzt überlegen, die nicht in Führung waren vorher, das ist schon seit vielen, vielen Jahren ganz normal, dass man Coaches hat. Also nur, das ist nichts, was sich im Online-Business irgendjemand ausgedacht hat oder so, sondern das ist ganz normal. Der Punkt ist nur, dass Menschen, die nie selber in Führung waren, auch im Angestelltenverhältnis, da nie Erfahrung mitgemacht haben. Und sich immer denken, so, was ist dieses Coaching? Wo kommt das her? So, ne? Wo ich sage, das ist ganz normal, dass man Hilfe hat und das ist umso höher, umso mehr Verantwortung du hast, umso normaler ist das auch, dass du das nicht mehr alleine machst. Erzähl mal ganz kurz, wenn du sagst, du hattest ja vorher eine Führung, das bedeutet natürlich auch, dass du im Angestelltenverhältnis, jetzt mal plump gesagt, außer Geschäftsführer jetzt auch gar keine Perspektive mehr hattest, ne?
Genau, also ich war dann unter der Geschäftsführung direkt, mittleres Management und genau, also der einzige Aufstieg wäre gewesen Geschäftsführer. Mhm.
Genau, also das auch nochmal zum Wissen so, dass das fühlt sich anders an, dann ist der Schritt in die Selbstständigkeit ja jetzt gar nicht mehr so weit. Jetzt bist du ja quasi Geschäftsführer von dir selber erstmal. Ja. wie war das bei euch zu Hause, als du dann gesagt hast, okay, ich mache mich selbstständig, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dein Mann, glaube ich, auch selbstständig, ne?
Genau.
Genau, wie war das bei euch? Also wie ist das so, ich weiß, es gibt so Phasen, ne, wo das so durchsackt richtig. Also wie war das bei euch?
Ja, also mein Mann, genau, der ist selbstständig. Er war schon, also sein Unternehmen, er hat sich selbstständig gemacht vor über 11 oder 12 Jahren. Mhm. Aber das hat er nur nebenbei, quasi neben seinem Angestelltenverhältnis gemacht. Und als wir dann gesagt haben, okay, ich bin schwanger, wir erwarten einen Sohn, hat er gesagt, okay, er nutzt die Chance und macht sich 100%ig selbstständig. Mhm. Und das war natürlich auch ein sehr mutiger Schritt, weil die Frau plötzlich in Karenz, und der Mann macht sie dann 100%ig selbstständig. Also da war schon sehr viel Mut dabei, auch das, also aus seiner Entscheidung heraus. Oder wir haben sie ja gemeinsam getroffen. Und von seiner Seite her, deshalb kam 100%ige Unterstützung, weil er gesagt hat, wenn du das machen willst, was dich glücklich macht, ich vertraue dir, ich weiß, dass du das kannst. Mhm. Also da ist er 100%ig hinter mir gestanden. Und was ich dann auch am Anfang gesagt habe, ist, er hat oft mehr Vertrauen in mich selbst, also in mich, als ich in mich selbst. Das ist natürlich auch immer...
Das zeichnet die guten Ehemänner übrigens auch aus. Ja. Also für alle, die jetzt überlegen, dass wenn dein Mann immer mehr Vertrauen hat in dich, dann solltest du den vielleicht doch behalten.
Ja, genau.
Gibt. So, also, okay, cool. Aber dann habt ihr das entschieden und dann geht's los. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine Ausbildung damals gemacht habe, dass das tatsächlich das richtig viel Wooling auch gemacht hat. Also wer eine systemische Coaching-Ausbildung macht, das ist sehr viel Eigenarbeit auch vor allem, weil es geht darum, die richtige Haltung zu entwickeln. Es geht darum, die richtige Einstellung zu diesem Job, weil es ja schon sehr verantwortungsvoll ist, wie soll ich sagen, also mit Menschen zu arbeiten, in den Phasen, in denen sie vermutlich, vermeintlich unsicher sind und so weiter. Also sind einfach sehr schützenswerte Personen in diesem Moment besonders, weil sie halt einfach gerade nicht klar und deutlich sind in ihrem eigenen Sein so. Wie hast du das erlebt?
Ja, also ähnlich wie du es jetzt beschreibst, Also die Ausbildung dauert ja über ein Jahr und in diesem Jahr habe ich mich sehr viel weiterentwickelt, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und nicht nur mit meiner beruflichen Situation, sondern natürlich auch immer mit der privaten Situation, mit meinem Mindset, wie du sagst. Genau, und das war in der Mentaltrainerausbildung, dann hat es gerne nochmal eins draufgesetzt. Also da ist dann wirklich dann zur Sache gegangen, ja.
Ja, absolut. Ich finde das auch bemerkenswert, dass du tatsächlich genau, das ist auch was, was wir gemeinsam haben, dass du die Themen, wo du sagst, da bin ich selber nicht so gut, dass du darin eine Ausbildung machst. Das ist wirklich abgefahren, weil du sagst so, okay, ich will das nicht nur für mich irgendwie checken, sondern ich will das meistern. Und das ist auch so eine Grundeinstellung, die wirklich, also das wirklich die Leute auszeichnet, wo du sagst, okay, die kriegen es dann auch an die Wand, weil sie sich einfach ihren eigenen Schwächen auch sehr bewusst sind. Und das ist was, was natürlich viel Arbeit bedeutet im ersten Schritt, aber natürlich auch extrem viel Wachstum. Also, wie würdest du das heute beschreiben? Du hast ja gesagt, sei mutig und finde neue Perspektiven. Also, findest du selber, dass du mutig bist?
Mittlerweile ja. Mhm. Also, das ist eine längere Geschichte. Also, wenn mich das jemand vor Jahren gefragt hätte, ob ich mutig bin, dann hätte ich sicherlich nein gesagt. Mhm. Weil mutig zu sein war für mich, Bungee-Jumping zu machen, von Klippen zu springen oder, weiß ich nicht, vom 10-Meter-Turm zu springen im Schwimmbad. Mhm. Und während meiner Ausbildung habe ich so einen Test gemacht, so Selbstbild, Fremdbild. Mhm. Und du kennst es ja sicher auch. Und das ist ein ganz tolles Instrument, um sich selbst besser kennenzulernen und auch einen Blick von anderen dann zu bekommen, wie wirkt man überhaupt auf andere. Und bei dem Thema mutig war genau, das ist ein Punkt, da habe ich so angekreuzt, so also auf eine Skala von 1 bis 10, so 2 bis 3. Also mhm. ich hätte mir jetzt als Angsthase bezeichnet, aber mutig nicht. Und habe den Test meinem Mann gegeben und meiner besten Freundin. Mhm. Also wir haben beide den Test gleichzeitig gemacht, ohne die Ergebnisse vom anderen zu kennen. Mhm. Und im Gespräch bin ich dann mit beiden das dann durchgegangen und die haben 10 angekreuzt. Und mhm. ich habe mir gedacht, so, wow, 10 mhm. und 2 bis 3, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was findet sie an mir so mutig? Und dann haben sie gemeint, naja, Karin, du triffst Entscheidungen. Du weißt, dass das aus deiner Komfortzone, aus deiner Komfortzone ausbrechen musst. Und du weißt natürlich, das kann ja nach hinten losgehen, die Entscheidung, die du triffst. Aber du triffst sie trotzdem. Mhm. Und wenn du sie getroffen hast, dann bist du so fokussiert und so zielorientiert, so zielstrebig. Und genau, und das bedeutet für mich mittlerweile mutig zu sein, mhm. dass ich meine Komfortzone verlasse, die ja bequem ist natürlich, meine Komfortzone. Ich weiß aber, wenn ich sie nicht verlasse, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln und nichts lernen. Und das bedeutet für mich, mutig zu sein, genau. Und das ist jetzt auch meine Mission, andere dabei zu unterstützen und zu sagen, schaut, es gibt noch andere Perspektiven. Und du musst arbeiten. Ich finde den Ausdruck müssen. Ich versuche meinem Sohn nicht zu sagen, ich muss arbeiten jetzt da. Mhm. Sondern ich darf arbeiten und ich darf mich weiterentwickeln und ich darf neue Perspektiven in meinem Leben haben. Nur weil ich jetzt Mama bin, heißt das noch lange nicht, dass ich das jetzt auch noch, also Mama werde ich mein Leben lang bleiben, mhm. aber dass ich auch mich trotzdem selber weiterentwickeln darf und das war für mich dann eben so der Ansporn daran, mich selbstständig zu machen auch.
Mhm. Cool, ich habe tatsächlich, also das, Die Definition von mutig unterschreibe ich dir sofort. Es ist lustigerweise, bei mir ist das ähnlich, deswegen spreche ich das an, bei mir ist das ganz ähnlich. Also ich habe das mittlerweile richtig stilisiert auch, zu sagen so, wenn der Widerstand kommt, was ja normal, was wir alle haben, ja, wenn ich merke, okay, irgendwas haut hier nicht hin, ich sag das immer so, ich weiß nicht was, aber irgendwas haut nicht hin. So, dann gucke ich genau, was das ist. Und da, wo ich denke, das tut am allermeisten weh, da gehe ich hin, weil ich weiß, dass das, was danach kommt, so viel besser ist, als ich mir ausmalen könnte, dass das wirklich lohnenswert ist. Und das ist die beste Variante, sozusagen wirklich diese großen Schritte dann auch zu machen. Wirklich zu sagen, ich gehe dahin, wo ich heute sage, so, das sehe ich gar nicht für mich. Also, und es geht nicht darum, sich zu quälen, sondern es geht einfach darum, das zu meistern. Und das genau. ist so ein Punkt. Und der Punkt ist, die meisten in meinem Umfeld zum Beispiel sagen, du bist ja gänzlich angstfrei. Und ich sage, es stimmt überhaupt nicht. Es hat, also ich habe auch Angst, aber ich mache es halt trotzdem.
Genau, das ist super. Genau, so mutig zu sein bedeutet ja nicht, keine Angst mehr zu haben. Na, das hat jeder. Aber es dann auch trotzdem zu tun und zu wissen, es kann gut gehen, es kann schlecht gehen, aber wenn man den richtigen Weg geht, dann wird es gut ausgehen. Egal, wie auch immer, du wirst etwas lernen.
Ja, ja, total. Und damit bist du definitiv, also ne, das ist der Unterschied zwischen Treppensteigen und Fahrstuhlfahren. Da, so lernt man Treppensteigen. Wirklich. Das ist so, Fahrstuhlfahren kann jeder. Das ist auch nicht schwer. Es geht auch schnell hoch, geht schnell wieder runter, ist super nervig eigentlich. Aber wenn du Treppensteigen kannst, dann weißt du halt, wie es geht. Das ist so, ja, Kinder laufen lernen, bleiben die auch nicht liegen und sagen, das ist voll anstrengend.
Genau, genau, das wollte ich sagen. Ich habe auch dann viel bei meinem Sohn gelernt, weil ja, er hat von sich aus den Antrieb gehabt, so wie du sagst, zu krabbeln, so aufzustehen, zu gehen. Jetzt will er gerade Fahrradfahren lernen. Das ist sein innerer Antrieb. Ja. Und natürlich, er fällt hin und er tut sich weh. Aber er will es dann trotzdem lernen. Und das finde ich immer so bewundernswert, dass die wissen oft manchmal auch noch gar nicht, was nicht alles schief gehen könnte. Zum Glück wahrscheinlich auch. Ansonsten würden sie es auch gar nicht machen.
Aber das ist ja in unserer Erwachsenenwelt genauso zu übertragen. Also wenn ich mich erinnere, ich war, glaube ich, 24 oder so, da wurde ich das erste Mal von einem Headhunter für eine Führungsperson angesprochen, mit 24. Heute kann ich sagen so, what the fuck? Ich wusste, ganz ehrlich, ich habe es nicht geschnallt. Ich hatte gefühlt innerhalb, die haben mich da so reinberaten, so ungefähr, dass ich hatte 3 Monate später, keine Ahnung, halb Deutschland als Verkaufsgebiet und einen Verantwortungsbereich von 2,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mit 24. Ja. Ich denke so, wie ist das denn passiert? So, also ja, das Ausmaß der Verantwortung ist erst währenddessen so durchgesagt. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ganz ehrlich, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja, also, genau. Also, ich glaube nämlich auch oft, wenn man eine Entscheidung trifft und sich immer vorher schon überlegt, was könnte alles schiefgehen, und man überlegt schon von vornherein einen Plan B, dann weiß man immer so, ja, ich kann auf den Plan B eh ausweichen, aber das ist manchmal keine gute Lösung, finde ich, sondern probier Weg A. Und wenn der mit so Umwegen geht, aber hauptsächlich du gehst den, ja.
Ja, 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 total. Ich habe auch gesagt, also eigentlich ist auch, selbst die Richtung ist wurscht. Hauptsache du gehst. Ja. Das ist so, du kannst auch in eine falsche Richtung gehen, ist auch nicht schlimm. Mach dich alle schlauer und klüger und erfahrener auf jeden Fall, ne? Weil das ist das, was es ja am Ende ausmacht. Lass uns noch mal kurz über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Ja. Du bist ja eigentlich lange als Führungskraft gewesen und man würde jetzt davon ausgehen, dass du wahrscheinlich dieses Thema Self-Leadership auch für dich echt gemeistert hast. Vorher schon. Durftest du neue Sachen lernen, als du dann selbstständig warst, tatsächlich?
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt selbstständig, aber keine Unternehmerin noch. Also jetzt führe ich ja kein Team. Aber natürlich, wenn man dann quasi so Mädchen für alles ist und selbstständig ist, dann ist das noch mal ein Unterschied, wie wenn man ein Team hat, wo man delegieren kann, wo man fachliche Experten in seinem Team hat. Es ist manchmal einfacher, selbstständig zu sein, wo man wirklich sich quasi um alles kümmern muss oder auch sich selbst aneignen darf und ja, sehr viel weiterlernen muss dann dabei. Ja.
Was war so deine größte Überraschung, als du gestartet bist? Wo du sagst, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet und es hat mir echt ein bisschen graue Haare geschenkt.
Ja, also ja, einige graue Haare. Aber das Bürokratische einfach, das war am Anfang schon eine Herausforderung. So, es gibt natürlich in Österreich eine Wirtschaftskammer, die unterstützt bei der Gründung mit Gewerbeschein, aber dann trotzdem einmal das ganze System dahinter zu verstehen, wie ist das mit der Versicherung. Da habe ich zum Glück natürlich auch meinen Mann gehabt, der das kurz davor einmal auch alles durchgemacht hat. Wir haben eine tolle Steuerberaterin gehabt. Genau, aber sich dann einmal das Netzwerk aufzubauen wieder, das ist natürlich schon, das war so mein größter Lernens, also Bürokratie und wie wichtig es ist, ein gutes Netzwerk zu haben.
Okay. Und wenn ich jetzt sage, so, okay, ich bin eigentlich, also jetzt so wie bei uns, guck mal, wir sind jetzt 8 Leute im Team, ne? Das ist natürlich schon nochmal eine andere Challenge irgendwie, wie du schon sagst, ist eine andere Aufgabe. Wie würde ich mit dir zusammenarbeiten?
Also du jetzt als Katrin Balkowski mit deinem Unternehmen.
Ja, nur so als Beispiel. Also stell dir vor, ich denke jetzt so, okay, das ist, aber Führung ist so nicht so mein Ding. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte das immer, aber so VAs anstellen ist ja auch nicht schwer. Also, ne, das ist so, das denkt man so, dass alles auf Taschengeldniveau, in Anführungsstrichen, da machst du hier mal 5 Stunden, da 3 Stunden und da 5 Stunden. So, und aber irgendwie muss, das ist ja das, was man dann sehr schnell lernt, dass du sagst so, aber du musst das schon steuern, weil ansonsten geht das in ein Riesenchaos. Also ich sage immer, ich habe auch kein, also ich arbeite deswegen jetzt nicht weniger. Ich arbeite einfach nur was anderes. Und es hat den größeren Hebel im Unternehmen, als das vorher der Fall war. Das ist sicher so. Also deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, das nicht für ewig alleine zu machen. Das meine ich damit nicht. Aber woran merke ich, dass ich vielleicht auf diesem Führungsthema Unterstützung brauche überhaupt? Wie zeigt sich
das? Ja, also genau. Also einerseits natürlich, wenn du sagst, so diese Steuerung, das ist irrsinnig anstrengend und erfordert so viel Zeit, dann gebe ich dir die klassischen Werkzeuge und Tools mit, wie du delegierst, wie du deine Zeit managst. Also das sind so die klassischen Führungsinstrumente, die du bekommst. Das ist ein großer Teil in meiner Führungskräfteakademie, die am Donnerstag startet, dass man das dort lernt. Aber natürlich auch, so wie du sagst, es erfordert auch sehr viel Mindset. Ob du jetzt ein Team führst, ob du selbstständig bist, Unternehmer bist und ob dich Glaubenssätze hindern, deine Denkweisen, Verhaltensmuster. Genau, das ist dann der zweite große Part, den es bei mir in der Akademie gibt, zu lernen oder natürlich auch im Einzelcoaching.
Aber was ist so der Klassiker? Also womit kommen Menschen auf dich zu? Was sagen die? Was ist deren Alltagsthema?
Ja, also die drei häufigsten Fehler, die ich jetzt auch vor kurzem in meinem Webinar vorgestellt habe, war eben der Klassiker Delegieren, dass vor allem Führungskräfte glauben, sie müssen alles selber machen. Und nur sie sind selbst die Experten und bevor sie das lang und breit erklären, genau. Also das ist so ein der Klassiker Nummer eins, alles selber machen zu wollen und nicht zu delegieren. Und der zweite Fehler ist natürlich auch, wenn du schwierige Mitarbeiter im Team hast, schwierige Mitarbeiterinnen, die einfach die Nörgler sind, die Besserwisser sind, die Unruhestifter sind, die Neinsager, die einfach alles verhindern, dass du deine Veränderungen, deine Struktur nicht ändern kannst. Das sind auch ganz, ganz schwierige Themen, wo viele Führungskräfte sehr lang wegschauen und glauben, ich ignoriere das und das wird sich schon bessern und bis sich das alles einspielt. Aber erkennen das im gruppendynamischen Prozess nicht. Und das kann wirklich dann Konsequenzen auch haben, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass die Mitarbeiter auch kündigen. Das sind eigentlich die zwei größten Herausforderungen. Mhm. Und das dritte ist, sich selbst seiner eigenen Rolle nicht bewusst werden, nicht reinfinden. Also so, ich hatte das ja auch, ich bin von der Kollegin zur Vorgesetzten worden. Mhm. Und zuerst war ich noch die Kollegin, die gemeinsam in der Teeküche in der Mittagspause noch über den Chef geschimpft hat. Und plötzlich bist du dann die Chefin, die sagen muss, wo es lang geht und Entscheidungen treffen muss. Und da tut man sich oft wirklich am Anfang sehr, sehr schwer, sich in seine Rolle reinzufinden. Also da unterstütze ich auch immer gerne dabei. Also das sind so die drei größten Herausforderungen, drei größten Themen. Egal ob Mann oder Frau.
Ja, ja, das ist dann, also da täuscht man sich auch. Das ist nicht so, dass Männer das super souverän, nee, kann ich sagen. Da sind Frauen meistens sogar ein bisschen schlauer, weil sie sich mehr über diese, wie du schon sagst, die sind sich mehr über diese gruppendynamischen Zusammenhänge im Klaren. Das ist das, da haben die richtig scharfe Antennen. Da ist es eher darum, wie kann ich mit einem dicken Rückgrat meine Entscheidungen treffen. Das ist eher das Thema. Das können Männer wiederum total gut. Denen ist aber, die verstehen halt nicht, dass sie damit Chaos machen.
Also, genau, also die Männer erkennen das oft gar nicht so an, genau, dass da Unruhen gibt im Team und denken sich, na, das wird sich schon wieder einspielen. Und Frauen, wie du sagst, haben Antennen dafür. Brauchen aber wirklich die Souveränität, das Auftreten und um das wirklich auch dann auf Augenhöhe auch meistern zu können, das Problem, ja.
Ja, ja, total. Das kann ich für Selbstständige auch unterschreiben. Also für alle, die jetzt eine VA haben oder so, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil ich finde, am Anfang startet man, also tatsächlich jetzt so mein Erleben, am Anfang startet man mehr so auf dieser Freundinnen-Ebene, weil du halt, es ist so die erste, das ist halt super eng, du bist halt selber als Unternehmer in der Regel auch noch gar nicht so weit, dass du da wirklich klassisch steuerst, das ist mehr so eine, die rechte Hand mäßig so und das verändert sich sehr und darin den Turn zu machen hin zu, ich bin jetzt wirklich Führungskraft und muss halt wirklich, also auch, keine Ahnung, die Frage ist ja immer, wie gehen wir um, das ist also, die Frage ist, wie gehen wir um, wenn zum Beispiel Minderleistung stattfindet, ja? Also wenn wir das sehen und sagen, wir sind ja einfach mit der Leistung selber nicht mehr zufrieden. Das finde ich gerade unter Freelancern eine echte Herausforderung. Wie kommuniziere ich das vernünftig? Wie kommuniziere ich das auch so, dass, weil du hast natürlich die Gefahr, dass der andere auch sagt, so weißt du was, mach doch deinen Scheiß selber. Also dann sind die, also das ist ja auch schnell gemacht so. Und das ist halt schon eine Herausforderung, da auch wirklich, also auch auf dieses Thema Sanktion, also sich selber halt wie so einen doppelten Boden einzuziehen im Sinne von, okay, das ist wie beim Fußball, das ist so gelbe Karte, rot, gelb, tschüss. Das sich selber auch zu bauen, also wie will ich das machen, damit man auch was hat, woran man sich orientieren kann, wenn emotional der Stress steigt. Das ist das große Problem, das, oder? Also berichtige mich bitte, aber wenn wir emotional gefangen sind, machen wir nur Blödsinn. Also egal, an welcher Stelle wir sind. Da kommt nur Mist bei uns.
Ja klar, also wenn du emotional in die Sache so tief reingehst, dann entscheidest du auch falsch meistens. Und das heißt, im ersten Schritt ist wirklich einmal durchzuatmen und zu schauen, so, ich akzeptiere die Situation jetzt einmal so, wie sie ist und versuche meine Emotionen rauszunehmen aus der Geschichte und das alles sachlich zu betrachten und auch nur so Feedback zu geben natürlich, auch immer sachliches Feedback zu geben. Also Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Thema und gerade wenn man im Online-Bereich arbeitet, dann wird es manchmal noch schwieriger, wirklich richtig zu kommunizieren, richtig Feedback zu geben. Das ist auch ganz, ganz wichtig und da glauben auch viele Führungskräfte, wenn sie viel reden, viel kommunizieren, dann ist es gut. Ja, Aber natürlich auch wichtig ist, zuzuhören und zu hören, was will mein Team von mir? Welche Bedürfnisse, welche Werte stecken dahinter? Und auch, wie du sagst, wenn jemand Minderleistung bringt, das auch ganz klar anzusprechen und ganz klar zu sagen, in dem Fall bist du Unternehmerin, selbstständig, ich bezahle für deine Leistung, ich bezahle, du bekommst ein Gehalt, einen Lohn von mir, aber im Zuge dessen hätte ich auch gerne eine Leistung dafür.
Ja, das ist halt so ein Punkt, ne? Dass das natürlich auch das tatsächlich oftmals auch gar nicht sauber durchdekliniert ist. Also du wirst halt, du beauftragst ja Freelancer, wenn sie sich selber nicht besonders gut verkaufen, wovon ich nur abraten kann, auf Stundenbasis und nicht auf Verantwortungsbereiche. Also da krankt halt einfach die Branche so jetzt. Da kannst du schon sehr gut ablesen, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sich seiner unternehmerischen Verantwortung bewusst ist und das gut steuern kann, oder ob du jemanden vor dir hast, der sagt, was kostest du die Stunde? Also ja. Das ist der Garant dafür, dass das irgendwie ulkig werden wird wahrscheinlich.
Ja. So. Ja, das ist ja beim Delegieren auch wirklich wichtig zu sagen, so, worum geht es mir überhaupt? Warum delegiere ich dir diese Aufgabe? Und kommt bei Freelancern natürlich dann umso mehr auch zu sagen, so, was erwarte ich mir überhaupt von dir? Einfach nur zu sagen, du machst mir das jetzt diese Aufgabe XY, ja, wird wahrscheinlich für beide Seiten nicht wirklich zufriedenstellend sein. Und da gibt es ganz viele Tipps, wie man richtig delegiert und wie man dann auch auf beiden Seiten Zufriedenheit bekommt.
Ja, total. Ja, das ist auch so eine Lernkurve. Also es hängt auch sehr von der Umgebung ab, wie gut das funktioniert. Also ich hatte vorher auch Teamverantwortung schon im Offline-Leben sozusagen. Und ich kann sagen, es ist einfach viel leichter, wenn du mit den Leuten in einem Büro sitzt, als das online zu machen, wo das ja sehr eingedampft ist. Ne, mit einem festen Team, wo man auch mal eine Chance hat, irgendwie, keine Ahnung, in der Mittagspause informell das eine oder andere vielleicht nochmal wieder zu korrigieren. So und so, oder nochmal in den richtigen Kontext zu rücken oder so. Das ist halt online alles quasi nicht existent und damit ist natürlich die Führungskraft noch mehr gefordert, das vernünftig zu machen. Also von der Warte her, ich unterschreibe das sofort, Karin. Das ist eine sehr, sehr wichtige und lohnenswerte Aufgabe, die du da hast. Also was du begleitest, weil das einfach wirklich so sehr für die Zufriedenheit ist, für alle Beteiligten einfach, weil keiner will ja den ganzen Tag hören, dass es Mist.
Ja, da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch viel getan. Also egal, ob das jetzt hybrides Arbeiten ist oder so wie du rein online dann arbeitest, die Art und Weise, wie man kommuniziert, und das hat sich einfach so entwickelt und das wird immer mehr und mehr auch Thema sein in großen Unternehmen. Und da gibt es natürlich viele Herausforderungen auch für Führungskräfte und für Unternehmen, dass sie das dann auch annehmen. Und genau, und natürlich auch diese ganze Entwicklung von den Generationen her. Früher mal mehr aufgabenorientiert geführt, mittlerweile mehr personenorientiert. Also da gibt es natürlich auch vieles, ein Umdenken, was natürlich auch positiv ist, aber viele Herausforderungen hat, ja.
Ja, total. Das finde ich sehr, sehr spannend. Erzähl noch mal ganz kurz, wenn du jetzt groß, also ich stelle mir das so vor, dass du halt ja, ne, in dem Moment, wie du mit Führungskräften arbeitest, ist natürlich meistens der Druck entsprechend groß. Immer, wenn viel Verantwortung im Raum ist, dann ist immer viel Druck dabei. Wie regelst du das jetzt zu Hause? Ich meine, du hast ja immer noch ein Kindergartenkind. Also wie genau macht ihr das jetzt eigentlich? Weil das ist natürlich schon auch bei uns regelmäßig ein Thema. Also wenn beide gut im Job stehen, das ist übrigens auch egal, in welcher Art von Vertragsverhältnis, also ob jetzt selbstständig, Freelancer, Honorar, was auch immer, oder angestellt, völlig Bums. Wie organisiert ihr das?
Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung, weil natürlich die Krankheit mit, also Kinder werden grundsätzlich, glaube ich, am Wochenende krank und in der Nacht, habe ich das Gefühl. Und wir haben auch noch die Herausforderung, unser Sohn geht zur Tagesmutter. Das heißt natürlich, wenn die Tagesmutter ausfällt, dann gibt es ja auch keinen Ersatz. Und da muss man auch kurzfristig jemand organisieren. Und am Anfang war natürlich klar, wenn irgendwas ist, schaue ich auf den Kleinen, weil ich habe meine Ausbildungen am Wochenende gemacht und habe auch eine Oma, also meine Mama, die Oma, die hat auch viel auf den Kleinen geschaut. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Punkt aber da, jetzt bin ich nicht mehr nur mehr geringfügig, sondern arbeite auch richtig, bin selbstständig, habe Aufträge. Und ganz am Anfang hat mein Mann, glaube ich, das erste Mal gesagt, ja, eh klar, du schaust auf unseren Sohn, weil ich habe einen Auftrag, ich habe Kunden und du hast ja keine.
Ich habe Termine, sagt mein Mann immer. Ich habe ja Termine, ich sage, ach, sag an.
Genau, und dann hat er gesagt, ja, richtig, ich habe noch keine Kunden, ich bin am Aufbau, aber wie soll ich zu Kunden kommen, wenn ich auf unser Kind jetzt da schaue und am Abend, ja, und in der Nacht arbeite, das macht mir irgendwann, mich doch schlafen einmal. Und das war am Anfang schon eine Herausforderung, so wie teilen wir das jetzt auf? Aber mittlerweile muss ich sagen, wir sind gleichwertig, wir sind gleichberechtigt in der Partnerschaft, haben das uns ausdiskutiert und wenn so ein Fall ist, so die Tagesmutter, das war gleich vor 2 Monaten wieder mal, unser Sohn ist krank, also ihr Sohn ist krank, also die Tagesmutter ausgefallen, so wie lösen wir das jetzt? Mhm. Dann setzen wir uns wirklich gemeinsam hin und schauen, so wer kann welchen Termin verschieben. Mhm. Da haben wir natürlich auch den Vorteil, als Selbstständige flexibel zu sein. Ja. Das heißt, teilen wir es uns halbtags auf, wie machen wir das jetzt oder stundenweise? Und natürlich auch, ich habe ein Netzwerk, meine Mama, die Oma, die springt dann auch ein oder die beste Freundin kann zum Teil auch einspringen. Aber natürlich, wir haben uns das am Anfang wirklich ausdiskutiert und ausverhandeln müssen gemeinsam, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, so, wer entscheidet, welche Aufgabe, welche Firma ist wichtiger? Wo wir dann gesagt haben, ich habe gesagt, klar, stopp, nein, wir sind beide gleichwertig, gleichberechtigt und wir treffen gemeinsam die Entscheidung. Und ja, genau. Und mittlerweile funktioniert das wirklich super. Auch natürlich jetzt, unsere Tagesmutter hat jetzt auch Urlaub die nächste Woche dann. Da müssen wir uns das auch ausmachen. Wer macht wie welchen Dienst quasi, ja?
Das ist natürlich ganz klar, ne? Also Vereinbarkeit kommt von Vereinbaren. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist, wenn man nichts vereinbart, ist halt auch nichts vereinbart.
Genau.
Also ist eigentlich ist es so banal, dass es schon wieder ein bisschen wehtut. Aber am Montagmorgen ist direkt Weisheiten mit Katrin.
Ja, und du musst es natürlich auch ausverhandeln. Und ich kenne ja viele in meinem Netzwerk auch, Frauen, die selbstständig sind, die einfach sagen, ja, das musst du dir von Mal zu Mal wirklich ausverhandeln mit den Männern. Da habe ich zum Glück, mein Mann, also genau, ich sage ja, also perfekt gibt es nicht, aber er ist schon sehr nah dran. Dass er erstens einmal das Vertrauen in mich hat und dass er mich da so unterstützt auch. Und dass wir uns wirklich hinsetzen und sagen, so, wer kann welchen Termin, welchen Auftrag jetzt da verschieben oder in der Nacht arbeiten. Ja, also das funktioniert wirklich super, aber war auch ein harter Weg dahin, ja.
Absolut. Also das ist so, ich finde immer, gerade bei der Aufgabenverteilung für alle, die dir zugucken, also es gibt einen neuen Parameter, der Einzug halten muss. Also das ist tatsächlich, weil wichtig, also ihr kennt ja, ne, wichtig, dringlich und so weiter, diese Matrix, das macht total Sinn, jetzt wirklich dann darüber zu reden, was ist dringlich, weil die Situation, die du jetzt löst, ist ja nicht für die Ewigkeit, sondern eine, die jetzt ad hoc eingetreten ist, die wird auch nicht lange halten. Das heißt, ihr müsst diesen Parameter dringlich, obwohl man den eigentlich ja nicht mit einbeziehen soll, ja, weil das ja nicht so hyperschlau ist, ja, aber wichtig ist ja für jeden der Aufgabenbereich selber ja immer, sonst würden wir ja nicht zur Arbeit gehen. Also wenn uns das nicht wichtig ist, würden wir es gar nicht mehr machen. So, und das ist halt so. Deswegen ist es wichtig, wirklich zu gucken, was ist wirklich dringlich heute und dann danach zu handeln und wirklich auch eben Termine zu verschieben. Also, oder wie auch immer. Also, wie ist deine Erfahrung damit? Haben Kunden damit Probleme, wenn du Termine verschiebst?
Na, also, es kommt immer darauf an, auf welchen Termin und wie lange der schon ausgemacht ist, ja.
Genau, meistens nicht. Aber das weißt du ja auch, wie lange. Also, ne, wenn man sagt, so, du, das war eh schwierig, einen Termin zu finden und wir haben da jetzt 3 Monate drauf gewartet, dann argumentierst du das ja auch anders. Deswegen ist es, ne, dann ist dringlich halt. Dringlich bedeutet auch, wie flexibel ist der Kunde, der hinten dran steht. Und meistens ist das halt kein Problem. Das ist das, der rosa Elefant ist meistens viel, viel größer, als er tatsächlich ist dann. Also
Ja, klar. Oder wenn du wieder neue Kunden, neue Kundinnen hast, dann kannst du den Termin auch nicht verschieben. Da muss schon wirklich was ganz, was Wichtiges dazwischen kommen, dass du sagst, so, ich muss den Termin jetzt wirklich verschieben. Ja, aber ich glaube, man sieht es einfach dann eben, wie man das am besten regelt.
Ja, wie regelst du das tatsächlich? Also ich arbeite ja dann manchmal auch, wenn die Kinder hier sind. Also dass ich wirklich sage, so, okay, dann, keine Ahnung, vereinbaren wir irgendwas. Auch, also man kann ja auch mit den Kids was vereinbaren. Ich habe ja 2, die noch sehr klein sind. Wie machst du das? Funktioniert das für euch, dass du sagst, so, keine Ahnung, kannst jetzt gucken, Film bei Disney oder was? Und ich mache mal kurz meine Sache für eine Stunde. Ich meine, unsere Termine gehen in der Regel ja nicht 8 Stunden am Stück.
Genau, also das mache ich wirklich nur in Notsituationen, wenn ich sage, so, ich habe jetzt ein wichtiges Meeting, dann, dass man so 20, 30 Minuten ein Video anschauen darf. Genau, dann ist das natürlich auch erlaubt und durchaus okay, er freut sich dann eh.
Genau, er freut sich, Kinder feiern das wie Sau. Also das ist, wenn wir launchen oder wir große Webinare haben oder wie auch immer und irgendwas los ist, also gerade wenn wir die Kongresswoche haben, wo ich wirklich ja von morgens bis abends eigentlich durchgebucht bin, dann wissen die das schon. Das ist bei uns die offiziell anerkannte Partywoche. Da wissen die, dass die jeden Abend Fernsehen gucken dürfen mit Popcorn, mit allem. Also das wissen sie einfach, das ist wie Ferienlager. Aber es ist so, deswegen sind sie ja nicht mit Raten, sondern es ist die Frage, in welchem Kontext du das setzt und auch mit welcher Selbstverständlichkeit du das einfach machst. So.
Genau, also wenn das wirklich Ausnahmesituationen sind, und dann ist das auch okay. Also wir hatten ja auch im Winter so einen Fall, da hatte ich Husten und Fieber. Und naja, natürlich hat jeder so, ist das jetzt Corona? Ja, nein. Also haben wir auch gesagt, okay, niemand sonst kann auf unseren Kleinen schauen, sollte es wirklich Corona sein. Und dann hat mein Mann ein Meeting gehabt, das er nicht verschieben hat können. Ich war aber so hohes Fieber, dass ich nicht auf ihn schauen habe können. Und dann hat er ganz viele Videos geschaut und dann hat er gesagt, ja, viele habe ich gesehen.
Und
dann dann
ja, gesagt, genau, das finden die geil. Also das, und ganz ehrlich, jetzt überleg mal, also das ist ja einfach zur Entspannung auch so ein bisschen, ne? Denk mal zurück, wie das für euch als Kinder war. Ey, na klar haben wir das voll abgefeiert. Ja. Genauso wie wir abgefeiert haben, wenn wir im Sommer einen ganzen Tag im Freibad waren und den ganzen Tag über alle 2 Stunden ein Eis gegessen haben und eben nicht nur eins Woche. So, wo ich sage, ja, man kann, mein Gott, ey, das ist also, deswegen sind die noch lange nicht missraten, ja? Also ich denke so, unsere, die lernen in allererster Linie am Modell. Das heißt, die Frage ist, die gucken vor allem dich an, wie du dich in den Situationen verhältst. Und wenn du permanent das Gefühl hast, du möchtest dich leider verstecken, weil es dir so peinlich ist, wie du es gerade machst, dann ist das der viel größere Schaden, als selbstbewusst zu entscheiden, okay, so machen wir es jetzt, los.
Ja, also wirklich dann dazu stehen, zu dieser Entscheidung und zu sagen, okay, jetzt darf er Fernsehen schauen und Videos schauen und dann aber dazu stehen und nicht dann ein schlechtes Gewissen vielleicht zu haben, sondern ist halt eine Ausnahmesituation. Und wie du sagst, wenn du launchst, dann hast du eine Stresssituation und wenn das 1 oder 2 Mal im Jahr ist, dann ist das wie Urlaub. Und wir Erwachsene gönnen uns ja auch Urlaub und den Kindern ist ja das auch gegönnt, dass wir jeden Tag Eis essen dürfen. Also unser Kleiner freut sich auch schon auf den Urlaub, weil dann gibt es jeden Tag Eis. Ja.
Genau, also das ist halt so, wo ich sage, so, da darf man sich gerne auch ein bisschen entspannen und da auch diese Tools, also Tools einfach nutzen.
Ja, aber das, also das war für mich auch ein Lernprozess, weil ich wollte es ja auch so perfekt machen und wirklich, dass die Ernährung passt, dass der Schlaf passt und ja, kein Fernsehen. Und aber ja, manchmal geht es nicht. Und 80-20-Regel finden wir sowieso für alles finden die für alles passend, auch so bei den Kindererziehung, Kinderbegleitung, 80-20-Regel, dann passt das schon.
Ja, total. Und die, also ganz ehrlich, was ist denn die große Angst, die unsere Eltern uns eingetrichtert haben? Das ist, die wollen halt natürlich nicht, dass du eine dicke, fette Couch-Potato wirst, die den ganzen Tag vor Netflix hängt. Jetzt überleg mal ganz kurz selber, wie realistisch das auf deinen eigenen Alltag abgebrochen ist, dass sie das werden. Das ist ja Blödsinn. Also, wo soll das denn herkommen? Das ist doch, hä? Das ist ein komisches Gespenst so. Aber ich erzähle das immer öfter. Also, wir haben zum Beispiel auch Netflix und Disney und sowas ist auch, also ist bei uns eine Geschäftsausgabe. Weil ich sage, wenn ich ein Kindermädchen engagieren würde, würde ich das ja auch bezahlen und das wäre auch eine Geschäftsausgabe. Das diskutiere ich übrigens auch mit dem Finanzamt. Also das ist mir, weil ich sage so, ganz ehrlich, meine Kinder sind 3 und 5. Wie denkt ihr, wie wir das sonst regeln?
Ja.
Und damit meine ich nicht, wie wir das jeden Tag regeln, sondern wie wir das regeln, wenn es halt mal hart auf hart kommt. Und das kommt halt auch. Und das ist die Frage einfach nur, wie man sich da selber ja auch ein bisschen entspannen kann. Also das ist halt der Punkt. Es lohnt nicht. Es ist ein Kampf, der nicht lohnt, kann ich sagen. Es gibt keine Urkunde am Ende. Keiner klatscht. Egal, wie rum du das gemacht hast. Übrigens. Also es kommt auch keiner, der sagt, du hast es verkackt. Das passiert auch
nicht. Das stimmt, ja.
Karin, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, letzter Punkt, sonst ziehen wir es heute hier wieder drüber. Was ist dein Tipp, wenn es um mutig sein? Wir haben ja super viele Mädels, die wirklich sagen so, aber ich traue mich nicht. Ich habe das, deswegen beglückwünsche ich jeden, der mir eine Direktnachricht schreibt, weil ich immer weiß, das ist der erste Schritt. Wenn du anfängst, mit Leuten außerhalb deines Lebens darüber zu reden, ist das sehr mutig und das ist der erste Schritt. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, fühlt euch frei. Ja? Aber was ist so dein Tipp, wenn du sagst, so, was ist ein guter erster Schritt, wenn es darum geht, eben dieses, ja, mutig zu sein und loszulaufen?
Ja, also ich glaube, wie du sagst, der erste Schritt ist schon einmal mit anderen auch darüber zu reden und nicht nur sich auch trauen, nach außen aufzutreten und zu sagen, das ist aber mein Herzenswunsch und das wünsche ich mir. Das ist schon mal wirklich der erste wichtige Schritt, darüber zu reden mit anderen. Manchmal halt auch wirklich überlegen, mit wem man redet, weil wenn jemand schon pessimistisch ist und dann dir das ausreden will, dann bist lieber mit optimistischeren Leuten reden oder die selbst die gleiche Erfahrung gemacht haben wie du. Weil die geben dir dann Tipps, wie es auch ihnen gegangen ist. Weil mit anderen zu reden, bedeutet ja auch, dass andere erzählen dir, wie es ihnen am Anfang gegangen ist. Und jeder, der begonnen hat, sich, egal ob als Führungskraft oder selbstständig zu werden, am Anfang ist es nicht leicht und herausfordernd, die Situation. Und wer das anders erzählt, der lügt, glaube ich, auch. Und ja, und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt, mit anderen darüber zu sprechen und natürlich auch zu schauen, die Komfortzone zu verlassen, bedeutet auch Vertrauen in sich selbst zu haben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu schauen, dass man sich selbst vertraut und dass es sich selbst wert ist auch. Mhm. So der nächste Schritt dann, ja. Mhm.
Super cool. Karin, ich danke dir sehr für deine Zeit und für diesen Einblick mal in diese Führungswelt, ja, weil das ja auch was ist, wo viele so ein bisschen Bammel davor haben, wie das werden kann. Ich kann euch sagen, auch da, die haben alle dieselben Probleme. Das ist, also wenn es um Selbstständigkeit machen geht, dann kann ich euch sagen, die haben alle dieselben Probleme. Und es ist fast egal, aus welchem Kontext du vorher gekommen bist, sondern es ist wirklich diese Selbsterfahrung zusammen, dass ich vertraue mir, alles geht in die richtige Richtung und so weiter. Das ist was, das haben sie alle. Der einzige Unterschied ist, wie groß oder was genau in deinem Rucksack drin ist, was du benutzen kannst für deine Idee oder für dein Thema. Das ist das Einzige. Ansonsten ist die Reise, das ist auch schön zu wissen, mal, dass man vielleicht neben Leuten sitzt, die jetzt dasselbe Problem haben wie du, die vorher dir aber gesagt haben, was du jeden Tag machen sollst. Also, das keine Sorge davor. Das ist wirklich, die sind am Ende am Startpunkt, am Start, ne, bevor das Rennen losgegangen ist, sehen die Sportler alle gleich aus, mehr oder minder. Und man weiß vorher nicht, wer wie schnell läuft. Also von der Warte her, fühlt euch herzlich eingeladen. Karin, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise und für den Einblick auch mal, ne, in dieses Thema. Okay, wie ist es denn mit zwei Selbstständigen im Haus? Und nach vielen, vielen Jahren Führungserfahrung. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Vielen Dank für deine Zeit. Und alle anderen sehe ich bestimmt noch 5-mal diese Woche. Also bis dann. Bye, bye.